Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, und mit mir hier in unserem Studio wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin Moin, Niklas.
Schön, dass wir es auch heute wieder einrichten konnten.
Ja, dass wir Zeit gefunden haben.
Dass wir es geschafft haben. Nach einer herben 1:5 Klatsche auf St. Pauli, die sich so erstmal krass liest, die in irgendeiner Form auch krass war, aber nicht, weil jetzt Holstein ein 5:1 gegen sich verdient hätte, finde ich. Aber darüber sprechen wir natürlich. Ein Traumtor nach dem nächsten. Ein X-Goals-Wert bei St. Pauli von 0,96 oder so. Also die Torwahrscheinlichkeit der einzelnen Abschlussaktionen reichte für knapp ein Tor. Bei Holstein waren es, glaube ich, 1,2 irgendwas. 1,34, genau. Mhm. Also es waren vier Distanzschuss-Tore. Vor allen Dingen das erste, ein totaler Knaller da oben im Winkel. Dann direkter Freistoß. Das dritte ist dann kein Fernschuss, aber auch mit Wumms reingehauen da, nachdem der Ball durch den Strafraum ein bisschen abgefälscht durchging. Und dann das vierte wieder aus 18 Metern, glaube ich, zentrale Position, Roms, und das fünfte ein Schlenzer von Marcel Hartl, und dann waren es die fünf. Und dann steht am Ende ein 1:5.
Ja, war skurril, ne? Ja. Also war natürlich umso ärgerlicher, weil man die schöne Momentaufnahme zu einer überragenden Momentaufnahme hätte skizzieren können. Mit dem Sieg wäre Holstein nämlich bekanntermaßen Tabellenführer gewesen oder geworden. Das hat sich dann ja leider, diese Hoffnung ist dann ja leider sehr schnell zerplatzt. Stand ja schon 0:2 nach 7 oder 8 ja. Minuten oder sowas. Und du hast es angesprochen, da das war von St. Pauli die Renaissance der Weitschüsse. Und auch der X-Goal-Wert ist korrekt. Zeigt aber einmal mehr, wie teilweise wenig aussagekräftig Statistiken so sind. Und so hat das Spiel etwas hinterlassen, neben der ordentlichen Packung. Da kann man ja sagen, denn lieber einmal Sonnendenk, als dass du da dreimal 0:1 verlierst, da 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber ist ja nun mal faktisch so. Aber ganz so leicht würde ich das nicht analysieren. So einfach war es jetzt nicht, wie sich das so anhört. Ne? Oh Gott, die haben vier Traumtore geschossen, was willst du da machen? Ne? Doch, da kann man was machen. Und das ist die Kritik, die ich dann dieses Mal auch an den Trainer richten möchte, der in seiner Analyse es etwas anders dargestellt hat, als ich das empfunden habe. Und wir haben in den Vorwochen ja so viel Lob ausgeschüttet über die Zusammenstellung des Kaders, über die strategischen Dinge, die unter Cheftrainer Marcel Rapp da auf dem Rasen zu sehen war. Diesmal möchte ich sagen, fand ich das seltsam, seine Ausführung.
Ja, es ist natürlich, wenn man ins Detail geht, dann kommen da ein paar andere Faktoren zum Vorschein. Das erste ist die Personalsituation. Patrick Erras mit Zehenbruch erstmal raus. Colin Kleine-Bekel, der bockstark war die Wochen zuvor, mit Infekt kurzfristig raus.
Wie die drei Viertel der U21-Nationalspieler, ja, die im Kosovo im Einsatz waren, auch komische Geschichte, aber passiert wohl. Ich habe nochmal nachgefragt, angeblich ist es kein Corona, jedenfalls der Test war wohl negativ am Sonntag noch. Ich weiß nicht, den aktuellen Stand kann ich leider noch nicht sagen. Auf jeden Fall ein Infekt, der da ordentlich Spieler flachgelegt hat irgendwo. Ja. Ne? Ist auch blöd sowas.
Das stimmt. Vor allen Dingen dann auch jetzt für Holstein Karl Johansson noch nicht wieder in Spielform sozusagen.
Ja, weil der im Training, aber die erste Trainingswoche, genau, ne? Da kannst also du keinen zum Einsatz bringen. Ne?
Das war klar. Trotzdem fehlen dir dann damit insgesamt drei Verteidiger mit Stammspielerpotenzial.
Na, Sterner noch auf der Außenbahn dazu, ne, der auch erst im Aufbautraining wieder ist, letzte Woche auch erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.
Also da, das war schon mal die personelle Voraussetzung dann von vornherein. Und dann, du hast so ein bisschen gesagt, taktisch, auch spieltaktisch, diese Distanzschüsse fallen vielleicht nicht so jedes Spiel rein, aber die Gelegenheit für St. Pauli aus der Distanz abzuschließen, hat Holstein ihnen ja nun mal gewährt. Ne? Und ich fand, das fing schon auch, also St. Pauli hat Holstein ja ziemlich überrannt in den ersten 10 Minuten. Das lag nicht nur an den 2 Toren, das war die gesamte Spielanlage. Ne? St. Pauli war einfach ein bisschen aggressiver, war wacher. Dichter dran, war wacher, genau. Mhm. Hinzu kam, dass Holstein in der Rückwärtsbewegung, sie haben immer umgestellt, aber in den ersten Minuten war es in der Rückwärtsbewegung so eine Raute mit Sander als einziger 6 und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ne? Da kamen Hartl und wer hat noch neben ihm auf der 8 gespielt bei St. Pauli?
Metcalf,
genau. Mhm. Die kamen dann zu zweit immer auf ihn zu sozusagen. Skripski und Ivesic haben versucht, die Halbräume irgendwie abzudecken gegen die Schienenspieler von St. Pauli und da war dann numerische Unterzahl und dadurch entstanden halt totale Lücken. Ne? Wurde dann ja umgestellt nach einer von 2 sehr kuriosen Szenen in diesem Spiel, fand ich. Timon Weiner saß plötzlich auf dem Rasen, hielt sich den hinteren Oberschenkel schien irgendwie angeschlagen zu sein. Man hatte vorher nicht gesehen, was da passiert sein könnte oder so. Und in dem Moment ruft Marcel Rapp alle Spieler irgendwie zu sich zusammen an die Seitenlinie, wird kurz irgendwie umgetauscht und dann kommen sie zurück in der Viererkette statt Dreierkette. Und man hat bei Sky noch gesehen in der Zeitlupe, das konnte man im Stadion, das ist zumindest durchgerutscht uns, dass ein Kieler Betreuer da noch vorher bei Weiner war und ihm irgendwie was ins Ohr geflüstert hat. Also ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass er eine Verletzung vorgetäuscht hat, aber es sah irgendwie schon ein bisschen merkwürdig aus, dass man das dann genutzt hat für diese spieltaktische Umstellung.
Also das sind alles lustige Anekdoten, ne? Die strategischen Winkelzüge und Umstellungen in der Formation, in der Grundordnung, ist auch hilfreich dann in bestimmten Situationen. Fakt ist, Holstein hat über das Ganze, also speziell in der ersten Halbzeit und da speziell nochmal in der Anfangsphase, viel zu schnell den Ball bei eigenem Ballbesitz verloren. Aber was ich noch seltsamer fand, ist irgendwie, natürlich ist die personell bedingt umformierte Deckungsverband nicht eingespielt gewesen. Ne? Das entbindet aber nicht von einer Basic. Das heißt, ein Freistoß aus 25 Metern, der ballert das Ding da ins Kreuzeck rein, das war ja ein Träumchen, das ist dann schwer zu verhindern, ne? Um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht. Ne? Aber vorher der Schuss von Metcalf und auch die Dinger danach, da sage ich ganz ehrlich, das gibt im Fußball auch sowas wie, und das ist unabhängig von irgendwelchen Taktiken, wie eine Strafraumabsicherung. Das heißt im Klartext, irgendeiner muss sich dann vielleicht von seiner Position lösen, wenn man sieht, da ist einer völlig blank und muss dann versuchen zu blocken oder sich in den Schuss zu werfen oder sonstiges. Marcel Rapp hat nach dem Spiel gesagt, auf diese Frage hin, ob die Strafraumabsicherung vielleicht etwas unzulässig oder zu fahrlässig war, da hat er gesagt, naja, eigentlich nicht so, weil statistisch gesehen passiert außerhalb des Strafraums, bei Distanzschüssen außerhalb des Strafraums, sagen wir mal 18, 20 Meter und aufwärts, passiert eigentlich nicht viel. Schönen Dank. Also dass nicht jetzt jeder Schuss ein Treffer ist wie bei St. Pauli, das passiert tatsächlich nun sehr, sehr selten. Aber dass man einen Gefahrenmoment selbst heraufbeschwört, indem man jemanden unbedrängt 20 Meter den Ball annehmen lässt und der dann vielleicht Maß nehmen kann. Und wenn der aus Versehen eine gute Schusstechnik hat, dann kann das auch schon mal klingeln. Oder es wird gefährlich und du sorgst damit für Alarm auf den Rängen, gerade bei einem Auswärtsspiel, und machst damit das eigene Leben schwer. Da muss natürlich gerade in der Anfangsphase, da muss es brennen in der Deckung, also nicht, dass es da lichterloh brennt vom eigenen Tor. Ich meine mit brennen jetzt, das heißt, ich bin so rattenwach irgendwo, dass ich sage, so hier passiert jetzt gar nichts, wir müssen die erste Viertelstunde, das war doch klar, dass dann Pauli kommt wie Hecken aus der Graupensuppe. Ja. Und da muss ich doch die erste Viertelstunde bei der Kulisse und dem Alarm, Hells Bells einlaufen und so weiter und so weiter, da sind doch alle Sinne sensibilisiert und bei Holstein hatte man den Eindruck, Oh, lass uns mal jetzt mal 10 Minuten, Viertelstunde abwarten, dann machen wir ein bisschen Chip und dann spielen wir sie schon her. Ja, das wird dann nicht funktionieren.
Nee, es war ein bisschen torfig. Ne? Streng genommen kannst du ja sogar die Ecke vor dem 0-1 genau. verhindern. Also der kommt lang, tropft dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es war, Marco Comenda, oder ich bin mir gar nicht sicher, so auf den Oberschenkel und geht dann irgendwie zur Ecke. Also das war auch nicht so 100% konzentriert. Das hätte man auch entweder gehen lassen können, nur absichern oder irgendwie versuchen, den anders zum Ball zu stehen, ihn zur Seite dann vielleicht zu klären. Also das war auch schon ein bisschen Torfnasenalarm.
Ja, solche Sachen kann man ja noch mit mangelnder Spielpraxis dann vielleicht erklären, weil Marco Comenda, wenn es denn gewesen ist, hatte ja noch längere Zeit keinen Einsatz mehr oder nur Kurzeinsätze. Das ist alles individuelle Fehler, passieren auch. Aber das war ein gruppentaktischer Fehler und ein Fehler der allerletzten Gier, das eigene Tor zu 100% zu verteidigen. Und da sage ich dann, also Marcel Rapp hat nach dem Spiel natürlich auch diese X-Goal-Wert-Geschichte rausgekramt und gesagt, das hat er noch nie erlebt. Ich auch nicht, natürlich nicht. Auf der anderen Seite kommt dann, das ist dann die Statistik, die er nicht verstanden hat. Das ist alles Spielglück dieser Welt, was in den bisherigen Spielen auf Holstein regelmäßig niedergeprasselt ist, hat sich an diesem Sonntag ins Gegenteil verkehrt, selbstverständlich. Ja. Aber ich kann da nicht auf der Gegenseite in der Statistik rauskramen, dass Distanzschüsse eigentlich in aller Regel ungefährlich sind, aus statistischer Sicht. Das passt für mich nicht. Genauso wenig hat für mich gepasst, es wird verschoben in der Deckung, in der letzten Kette, als sie noch mit Dreierkette gespielt haben, hin und her. Alles Chico, aber es gibt doch da eine Grundordnung. Und ich habe es nicht verstanden, wenn weder Johansson noch Eras noch Kleine Bekel als mögliche Zentrumspieler, Innenverteidiger der Dreierkette zur Verfügung stehen. Und ich habe einen Marvin Schulz, der das bei seiner vorherigen Station in Luzern schon gespielt hat, wie er viele Defensivpositionen gespielt, der auch eine gewisse Ruhe am Ball hat, den stelle ich auf die rechte Seite der Innenverteidigung. Und Timo Becker, der eigentlich, wenn er in guter Form ist, auch so eine Art Aggressive Leader ist und noch eine gewisse Geschwindigkeit hat, den stelle ich in der Mitte. Dessen Kernkompetenz ist aber nicht das ruhige, sachliche Übersichtsaufbauspiel. Der lebt von seinem Kampf und seiner Leidenschaft. Und nun hätte man ja sagen können, Marvin Schulz ist ein Ticken kleiner, also wir reden hier um 2-3 Zentimeter oder sowas bei einer Richtgröße von 1,90. Aber St. Pauli ist jetzt für viele gute Sachen bekannt, aber nicht für Kopfballstärke. Zumindest nicht in der Anfangsformation, wie sie aufgelaufen sind.
Genau, vor allen Dingen, weil Hürzeler ja auch im Vergleich zu vorher, den Spielen vorher, mit Johannes Eggestein einen agileren Stürmer gebracht hat als Andreas Albers, der ein richtiger Sturmtank ist.
Und das hatte er sogar vorher angekündigt, hat er auch in die Tat umgesetzt. Und da fand ich diese Positionierung schwierig irgendwo, ne? Das ändert alles nichts. Es sind vielleicht viele, viele Details, die da zusammengekommen sind, die an diesem Tag einfach nicht gezündet haben. Ja. Das muss man kritisieren, genauso wie wir vorher das Lob, wie gesagt, im Übermaß ausgeschüttet haben über das, was da bisher in den ersten 5 Spielen stattgefunden hat.
Absolut. Also auch die Niederlage ist ja absolut verdient. Ja. St. Pauli war in diesem Spiel deutlich besser. Es wäre auch, ich glaube, wenn jetzt nicht diese Kuriosität dieser vielen Fernschusstore da gewesen wäre, dann würde man sich da auch so gar nicht drüber unterhalten. 3-1 für St. Pauli und fertig ist die Laube. Ne?
Es gab die Phase nach dem 0-2, weil eins muss man auch ganz klar sagen, St. Pauli war nicht bombensicher in der Deckung. Ne? Das hatte schon fragile Züge, was man da teilweise im Ansatz gesehen hat. Wenn Holstein in dieser Phase etwas konsequenter, etwas zielschräger, etwas genauer gewesen wäre, im Offensivspiel, im Passspiel nach vorne, im letzten Drittel, dann weiß ich nicht, dann macht Pichler ja noch das 1-2, leider aus ganz knapper Abseitsposition. Da hätte das Spiel nochmal kippen können. So mit dem 0-3 dann, das war jetzt wirklich auch der einzig wirklich unstrittige Deckungsfehler. Ja. Also so eine Nummer kann überhaupt nicht passieren. Ja. Ich will das gar nicht im Detail jetzt beschreiben. Irgendwie hat ja jeder, der sich dafür interessiert, hat es gesehen. Aber das Ding ging gar nicht. So, da, aber auch das passiert mal im Spiel. Da muss man mit solchen Dingen muss man rechnen. Man muss daraus seine richtigen Schlüsse ziehen. Und der Schluss kann nicht sein, dass man das Gefühl vermittelt, entweder verbal und auch nur durch seine Ausstrahlung, dass man an diesem Nachmittag auf Augenhöhe mit St. Pauli war. Nee, das war es nicht.
Das stimmt, das stimmt. Und vor allen Dingen auch Raumaufteilung, Absicherung und so weiter. Also da hat man St. Pauli dann ja auch in den Szenen leicht gemacht.
Ja, aber das ist aber auch das hat mich so überrascht, weil das ist schwer zu verteidigen, wenn die ins Rollen kommen, ne? Aber dass sie Vertikalpass spielen, klatschen lassen und dann der nächste Vertikalpass kommt, das ist das St. Pauli-Spiel einfach ausgedrückt jetzt. Das wurde dann hinterher gesagt, auch vom Trainer und auch von Spielern, wir hätten schneller rausstechen müssen, soll wohl heißen, diesen ersten Vertikalpass schon mal versuchen zu unterbinden, dass der nicht präzise zu seinem Kumpel. Aber die Spielweise von St. Pauli bedingt natürlich auch, dass sie wirklich gute Passspieler haben. Also dass jetzt direkt diese Pässe immer zum eigenen Mann kommen, ohne dass da irgendwie Halotri auf dem Spielfeld entsteht, das ist ja schon eine Qualität, das muss man klar sagen. Interessant aber auch, Hamburger Kollegen, mit denen man natürlich dann am Spiel gesprochen hat, die haben gesagt, ganz ehrlich, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert beim 5:1-Sieg, ne? Aber das war das schlechteste Heimspiel von St. Pauli, weil in den Spielen vorher hatten die wohl jedes Spiel so 10 bis 12 Hochkaräter an Torchancen, die sie aber nicht genutzt haben, haben das dann auch daran festgemacht, beispielsweise, dass in den beiden ersten Heimspielen der Gästetorwart immer zum besten Spieler des Spiels gekürt wurde, weil der jeweils famos gehalten hat. So kann es dann manchmal laufen, ne? Und es hat Holstein eine Chance liegen lassen. Ich sag's einfach mal so.
Absolut.
Und da muss man sich jetzt nicht drüber grämen, aber man darf auch nicht irgendwie nochmal den Eindruck erwecken, als wenn das jetzt noch in irgendeiner Form eine Leistung war.
Ich sehe das ja auch als hochverdient an für St. Pauli. Man war einfach schwächer und man hat Fehler gemacht, die es aufzuarbeiten gilt, absolut. Aber es ist einfach halt die Kuriosität dieses Spiels.
Ja, klar. Auch
in dieser Saison hat es keine Mannschaft geschafft, so wie Holstein, so viele gefährliche Umschaltmomente auch gegen St. Pauli zu erreichen. Ne? Also Pichler ist ja oft dann auch eingelaufen vorne. Gab ja noch eine Szene, wo er dann irgendwie ins Fallen kommt. Weil
vielleicht
auch,
Elfmeter.
Ja, also in Mai überhaupt nichts. Okay. Aber es gab diese Szenen.
Ja, ja.
Und die gab es von den Gegnern vorher gegen St. Pauli auch nicht in der Häufung.
So ist es.
Holstein hat es halt nicht ausgenutzt. Und auf der anderen Seite hat St. Pauli, da war halt jeder zweite Schuss am Ende irgendwie drin. Und dann kommt halt sowas so zustande, was einfach eine Merkwürdigkeit ist. Also ist ja genau, das ist für mich die nach dieser Weihnachtsszene die zweite kuriose Holstein-Episode, Luis Holpi nach der Halbzeit. Das habe ich auch so in der Abfolge noch nicht gesehen, sich in, ich glaube, 21 Minuten in alle spielrelevanten Statistiken eingetragen.
Ja, großer Auftritt.
Ist eingewechselt worden, hat damit diese taktische Umbaumaßnahme auch so ein bisschen abgeschlossen und ist dann reingekommen und der hat gebrannt, das kann man durchaus sagen, hat sich gleich mit einer gelben Karte eingeführt, als er Saad taktisch aus dem Spiel nimmt, weil der sonst alleine auf die Holstein-Deckung zuläuft, das war auch völlig richtig. Dann macht er das 1:3. Wunderbar abgeschlossen, gut durchgespielt, wunderbar abgeschlossen. Das war wirklich gut. Und da hatte man das Gefühl, vielleicht passiert da noch was. Rasselt dann mit 180 Stundenkilometern mit Conor Metcalf zusammen im Mittelfeld. Bisschen unglücklich. Ich glaube, da nicht gelb-rot zu geben, kann man vertreten. Über gelb-rot hätte sich keiner beschweren dürfen. Ging in beide Richtungen, würde ich sagen. Metcalf ein bisschen gezeichnet danach, ja auch am Kinn mit Pflaster. Das sah schon heftig aus in der Geschwindigkeit. Und wird dann übelst gelb-rot gefährdet sozusagen von Marcel Rapp wieder runtergenommen.
Das hätte ja keine 5 Minuten mehr gedauert. Die Zuschauer haben ja geschrien und gepfiffen da jedes Mal, wenn Luis Holpi an der Kugel war. Und also dem hätte der Schiedsrichter nicht mehr lange standgehalten. Nee, das war schon vernünftig, den auszuwechseln. So sehr das ärgerlich war fürs Holstein-Spiel, das hätte auch in Unterzahl hätte ja auch nichts gebracht.
Das waren die 21 Minuten eines Ex-HSV-Kapitäns am Millerntor.
Ja, genau. Genau, das war auch skurril. Also das stimmt.
Auch so eine Geschichte dieses Spiels irgendwie. Ja.
Aber Platz 3 immer noch, ne? 12 Punkte.
Negatives Torverhältnis.
Ja.
Auf Platz 3 minus ein Tor.
Ja, das haben wir alle schon gehabt. Echt. Das ist dann, das ist halt so, ne? Aber guck der HSV an, verliert den Elversberg, das ist ja auch alles nicht normal, echt. Also
nee. Es bleibt auch diese
schöne,
Liga.
Schöne Überschriften da noch überregional. HSV nähert sich seiner Normalform wieder an.
Frühjahrsdelle schon im Herbst.
Ja, das gibt's ja alles überhaupt nicht. Echt.
Aber bei, da ist ja die DFB-Schiedsrichterausbildung schuld, haben wir gelernt.
Ja, das ist immer, irgendeiner muss ja immer herhalten. Ja. Das ist ja vielleicht auch teilweise ein ärgerlich aus Sicht des betroffenen Vereines, was da teilweise stattfindet. Aber ganz ehrlich, willst du den Referees da jetzt einen ganz großen Vorwurf machen? Die blicken ja auch nicht mehr durch. Wenn man jetzt gestern Abend Champions League Spiel gesehen hat, Paris gegen Dortmund, da wird Süle angeschossen. Ja. Natürlich ist die Hand im Strafraum etwas vom Körper weggespreizt, aber der Mann fällt, wollte was blocken und fällt und muss sich ja dann auf die rechte Seite, und irgendwie, wenn man jetzt kein Tapetskünstler ist oder Schlangenbeschwörer oder was weiß ich, dann fällt man halt auf den rechten Arm und automatisiert reflexartig stützt man sich ab. In dem Moment fliegt die Kugel ergeben. Der Schiedsrichter hat sich das nicht mal angeguckt, weil der VAR das nicht als klassische Fehlentscheidung interpretiert hat. Ich, ganz ehrlich, ich bin da nicht immer auf dem Trip von Matthias Sammer, wenn er zu seinen Analysen anhebt, die dann meistens historische Dimensionen besitzen und so weiter, aber in diesem Fall bin ich komplett bei ihm. Das war so eine komplette Fehlentscheidung, und die das Spiel natürlich maßgeblich beeinflusst hat. Das darf einfach nicht sein. Und so kommt es natürlich Spieltag für Spieltag immer wieder vor. Und manchmal ist es dann halt auch die Vereinsbrille, die man aufhat aus Sicht der Betroffenen, dass man dann bestimmte. Es ist sauschwer für die Schiedsrichter.
Ja, absolut. Sauschwer. Es ist zum Beispiel jetzt, Bastian Dankert beim Spiel auf St. Pauli, er hat ja auch, also kurz nach dieser Holpi-Szene, foult Elias Saad, der auch gelb vorbelastet war. Es war natürlich nicht in der Härte oder in der Intensität, aber aus taktischen Gründen auch durchaus gelb verdächtig, sagen wir so. Der ist dann auch drauf geblieben. Also insofern, da war dann auch Fingerspitzengefühl. Richtig. Und eine gewisse Gleichbehandlung irgendwie. Richtig. Da, und das war dann auch völlig in Ordnung.
Ja, genau. Ne? Genau. Also
insofern alles gut in dem Sinne, was das angeht. Nur eben nicht gut, das 1:5 auf der Habenseite sozusagen. Da gilt es dran zu arbeiten, damit jetzt am kommenden Sonntag im Heimspiel diese Fehler sich nicht wiederholen, diese fehlende Grundaggressivität vielleicht sich nicht wiederholt, wenn die alte Dame zu Gast ist an der Förde.
Ja, Hertha BSC, und vielleicht zeichnet sich das dann auch im Training schon mal ab, in der Vorbereitung auf das Spiel. Denn wir, unser Spielgestalter Steven Skripski nach der Partie am Millerntor erzählt hat, hatte er den Eindruck, dass schon die Trainingswoche vor dem Spiel auf St. Pauli nicht so war, wie man sich das erhofft hat, indem man in den Übungseinheiten nicht die Positionierung immer so eingehalten hat wie vorgegeben und so, und die letzte Aggressivität, der auch, nun kann man das immerhin ja sagen, wenn so ein Ding da in die Hose gegangen ist, aber ich finde das ja gut, wenn ein Führungsspieler, und das ist er ja ohne Zweifel, und der auch in der Hierarchie hoch angesiedelt ist, innerhalb der Mannschaft, auch ohne Kapitänsamt und allen möglichen Krams, aber der hat ja einen Stellenwert in der Mannschaft.
Ja.
Und wenn der das sagt, finde ich das gut. Ich hätte als Trainer hat dann hinterher gesagt, nö, habe ich ihn nicht so gesehen, nicht so wahrgenommen, aber gut. Also ich wäre ja als Trainer saufroh, wenn ich so einen Spieler hätte, der dann auch mal sowas sagt und sich dann auch ausdrücklich mit in die Kritik einschließt. Nicht sagt, ich bin der Größte und alle anderen waren Deppen oder sowas. Nee, selbst eingeschlossen. Er hat ja auch eine Riesenchance dann noch vergeben auf St. Pauli beim Stand von 0:3, kurz vor der Pause. Nein, hat sich voll mit eingeschlossen. Ich würde ja zu dem Spieler gehen, wenn ich Trainer wäre, aber ich komme ja aus einem anderen Jahrhundert. Ich würde ja hingehen und sagen, hör mal, Kollege, fand ich jetzt gut, was du gemacht hast, ne? Und jetzt gucke ich doch mal, jetzt gehe ich doch mal felsenfest davon aus, dass du in dieser Trainingswoche aber sowas von vorangehst, ne? Und im Spiel sowas von vorangehst, dass dieser Eindruck nie wieder aufkommt oder zumindest in den nächsten Wochen nicht wieder aufkommt. Und ich erwarte einfach von dir, dass du deine Kollegen auch so zusammenfaltest im Training oder animierst. Man muss ja positiv formulieren, alles andere ist ja Pädagogik, das ist aus dem Mittelalter, also positiv animieren, ne? Noch einen Schritt mehr zu machen, noch galliger zu sein, noch griffiger zu sein, das wäre so meine Geschichte, ne? Aber vielleicht passiert es ja auch, ich weiß es ja nicht. Stecken wir nicht drin,
aber
auch nicht
die,
dabei.
Die
ich habe mehrfach gefragt, ob ich mitmachen darf, um mal, hier, weißt du, Lauschemann, ne? Ja. Aber ich durfte nicht. Tja.
Wir müssen nicht mal einschleusen.
Das wird
schwer. So wie damals Harper Kerkeling als Albertas Klimavichus.
Ja, das wird aber
Trainer
jetzt
beim Grazer AK.
Das wird aber ganz schwer, echt. Das
wir stylen dich mal ein bisschen um. Und
ja,
dann,
aber das wird ja schon, wenn ich denn eine kurze Hose anhabe und meine so überaus braun gebrannten Beine präsentiere, spätestens an der Stelle falle ich als weißer Hai von der Ostsee auf.
Ja, dann müssen wir dich halt zum Nordlicht machen, also zum richtigen Nordlicht.
Ach so,
das Finne.
Oder
Andreas Geidelö.
Der angeheiratete Cousin von Fridtjonsson.
Ja, ja, genau, so ungefähr. Geidelö aus Helsinki. Hier Austauschtrainer aus Helsinki.
Geidelsson.
Ja, Geidelsson. Andreasson. Geidel Andreasson. Wir versuchen das mal.
Ja.
Wir werden ja nachher nochmal bei dem Training beiwohnen. Wir überlegen uns mal, an welcher Stelle wir dich da integrieren können.
Ja.
Das versuchen wir. Wobei man, um darauf zurückzukommen, bei Steven Skripski, glaube ich, auch schon davon ausgehen kann, all dieweil es ja als Ex-Unioner jetzt gegen die Hertha geht. Und na klar, das ist vorbei und das ist, hat es damals diese Stadtderbys so nicht gegeben, aber das ist bestimmt noch im Hinterkopf.
Ach, da gehe ich fest von aus.
Und das gilt dann für Josh Mees wahrscheinlich genauso. Und wenn die das beide so ein bisschen in die Kabine transportieren, dann ist da vielleicht ein bisschen Stimmung in der Bude.
Naja, es war ja vorher nicht alles grandios gut, was man bei 12 Punkten aus 5 Spielen hätte vermuten können. Aber es war nun beileibe auch doch mehr, deutlich mehr gut als nicht so gut. Also deshalb, ein solches Spiel wie auf St. Pauli nochmal, das wird immer mal passieren. Man muss daraus die richtigen Schlüsse ziehen und dann sieht das gegen Hertha, was eine ganz, ganz schwere Aufgabe wird. Vielleicht sogar die bislang schwerste in dieser Saison, weil die sind ja nun etwas kompliziert und holprig in die Saison gestartet als Bundesliga-Absteiger, aber mittlerweile kommen sie ja mehr oder mehr in Schwung und das wird eine verdammt harte Nuss, ein ganz dickes Brett, was es da zu bohren gilt.
Mhm. Jetzt ja auch dann ergebnistechnisch in der Spur,
so ist
nach
es.
Dem das letzten
ist
Wochenende.
Ja. So, ja. Na, also was soll's, ne? Also und dann gibt es ja nicht nur unseren Flügelgott Fabian Rehse, die haben jetzt sogar einen Jesus in ihren Reihen, die Herr Thaner. Das ist der Mittelstürmer, der Neuzugang, ne? der Kollege Haris Tabakovic, ne? Der Spitzname Fluppe, sinnigerweise.
Ja.
Ne? Den hat die Hertha dafür für vergleichsweise läppische 500.000 Euro losgeeist von Austria Wien. Das ist, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt liege, auch der Ex-Club von Benedikt Pichler.
Mhm.
Und der hatte sich da schon sehr empfohlen. Also das ist schon eine Kante. Der 3 Tore jetzt gemacht gegen wen haben sie zuletzt gespielt? Bring mich schnell auf den Stand.
3-0 gegen Braunschweig.
Ja, genau. 3 Tore gemacht und auch vorher schon für die Torjägerliste an. Das ist auch interessant. Im Kalenderjahr 2023 hat Tabakovic 22 Tore in 21 Ligaspielen erzielt, in 15 für die Austria in Österreich und 7 mittlerweile für Hertha im Kalenderjahr 23. Das sind so viele Tore wie Erling in 21 Ligaspielen. Ne? Das sind so viele Tore wie Erling Haaland 2023 für Man City in 25 Ligaspielen machte. Ne? Also kann man mal sehen, der ist quasi der Haaland der zweiten Liga, nur besser.
Nur besser.
Also Vorsicht.
Oha.
Vorsicht vor Jesus Tabakovic.
Jesus Tabakovic.
Jesus haben sie deshalb da bei Austria Wien getauft, weil er im Stadtderby gegen Rapid auch mal einen Dreierpack versenkt hat oder geschnürt hat. Und deshalb wurde er von den Fenstern Jesus getauft irgendwo. Also Vorsicht vor Jesus Tabakovic, ne? Nicht, dass man hinterher noch eine Zigarette rauchen muss vor Frost oder so.
Aber nur, wenn man die wie Walter Frosch damals im Stutzen hat.
Ja, genau.
Naja. Ja, also das ist natürlich, ist eine aber es ist auch wieder eins von diesen total interessanten Spielen. Ne? Es ist auch historisch, es gab noch nicht allzu viele Spiele zwischen Hertha und Holstein, Pflichtspiele. Das letzte war ein sehr erfolgreiches für Holstein, damals als Regionalliga-Schlusslicht im DFB-Pokal 2002. Im Elfmeterschießen gegen Hertha gewonnen, alle 3 Hertha-Schützen verschossen damals.
2 hat Manuel Greiger, eine damalige Keeper von Holstein.
Der ja Hertha-Mitglied war.
Genau.
Kommt
genau.
auch dazu.
Genau.
Der ja heutige Trainer Pal Dardai wurde damals eingewechselt.
63.
Für die Hertha.
Wäre also die zweite Niederlage in Folge. Ja. Gedankenstrich, bin 21 Jahren. Ja,
genau so sieht's aus. Herrliche Zahlenspielerei. Ne? Hat alles überhaupt nichts auszusagen. Aber es ist total, es gab 3 Heimspiele von Holstein gegen Hertha. Nur eins hat man verloren, das allererste. Im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft 1928.
Ah, ich kann mich gut erinnern.
Also jetzt der Kampf um 100 Jahre ungeschlagen zu Hause.
Ich kann mich gut erinnern, das war schlechtes Wetter damals.
Genau, einmal dann noch zwischendurch noch gewonnen. Ansonsten in Berlin gab es immer auch für Mütze, aber also auch das, ne, es ist halt, hat überhaupt nichts damit zu tun mit dem aktuellen Spiel, aber es ist einfach eine lustige Geschichte.
Ja, ja.
Weil es einfach halt Hertha als langjähriger Bundesligist oder vorher Zweitligist, wo Holstein eben Regionalligist war, sich die Klingen nicht so oft gekreuzt haben. Jetzt kommt dann halt nochmal ein Verein ins Holsteinstadion, der hier nicht so oft gastiert.
Mega interessant, echt. Also sowohl von der sportlichen Tagesaktualität als auch von der Historie. Ist einfach, einfach eine coole Paarung auf dem Sonntagmittag. Also da geht einem als Fußballfreund hier von der Förde geht einem das Herz auf. Das, deshalb spielt man ja auch zweite Liga, um solche Möglichkeiten der Paarungen zu besitzen.
Ja.
Spielst du auf Schalke da vor 60.000, jetzt kommen Hertha. Das ist doch wunderbar, echt.
Ja, absolut. Dann genau mit Fabian Reese.
Woche davor St. Pauli, also egal vom Ergebnis, aber ist da einfach cool.
Dann mit Fabian Reese auch gegen den nächsten Ex-Storch, jetzt nach dem Duell mit Hauke Wahl.
Mal sehen, wie die Instagram- und Twitter-Aktivitäten dann in dieser Woche sind bei Fabi. Vielleicht sagt der Verein ja auch, nun schreibt mal ein bisschen runter, glaube ich aber nicht.
Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee.
Der ist ja auch, das ist ja, wir haben ja das ja auch schon mal angerissen, es ist ja auch faszinierend, wie er sich sofort zum Führungsspieler dieser Mannschaft irgendwie entwickelt hat, ne? Also auf dem Feld.
Bei dem Lifestyle ist es ja gar nicht anders möglich.
Das ist halt auch... Das ist Berlin, ne?
Ja.
aber auch auf dem Feld gleich Emotional Leader, genau das, was er bei Holstein auch gemacht hat, lebt ja auch von dieser Emotion, von dieser Herangehensweise. Also das wird interessant, wird mit Sicherheit auch ein netter Empfang werden im Holstein-Stadion, denn da ist ja, gab es ja überhaupt kein böses Blut jetzt irgendwie beim Wechsel oder so. Man hätte es ihm ja eigentlich sogar gegönnt, dass Hertha in der Bundesliga bleibt.
Natürlich. Der hat bis zum letzten Spieltag, und das haben ja nicht alle gemacht, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber haben ja nicht alle bis zum allerletzten Spieltag alles gegeben, beziehungsweise teilweise konnten sie auch gar nicht alles geben, weil sie im vorletzten Spiel dann vom Platz geflogen sind oder die 10. gelbe Karte bekommen haben, was auch immer. Keine Ahnung, kein Spoiler, kann sich jeder selber denken irgendwo. Nee, da gibt es überhaupt nichts dran aussetzen, und seine Flanken sind natürlich, haben jetzt natürlich auch einen guten Abnehmer da, weil, wie gesagt, Jesus Tabakovic ist 1,94 groß, das heißt, der bringt eine ordentliche Kopfballwucht auch mit, und das wird für die Kieler Innenverteidigung, wer auch immer dann da auflaufen mag, das wird schon eine interessante Challenge irgendwo, ne? Das muss man ganz klar sagen. Bin nur gespannt auch darauf, wenn Holstein Tor schießt, ob Fabi Riese sich dann auf die Brust klopft, weil er denkt, ich bin ja, und dann auf einmal zurückzog, ich habe ja gar nicht mehr den Storch auf der Brust, irgendwie, das ist jetzt ein anderes Emblem.
Wenn man sich erst an die neue Torhymne gewöhnen muss, dann und ist das Stadion nimmt Anlauf zu Nelly the Elephant und Fabi Riese ist plötzlich wieder getriggert in den alten Holstein-Mustern. Gut möglich.
Ja.
Gut möglich.
Also die Nummer mit der Kabine, das ist mittlerweile ja bekannt, dass dann, da hat man, gibt es ja Ordner, die sagen, nein, Fabi, hier bist du falsch, du musst jetzt in die andere.
Ja.
Das hat es ja früher auch schon gegeben, irgendwo, das wird jetzt nicht mehr passieren.
Aber mal gucken, ob er, wenn er eine Ecke rausholt, die Westkurve anfeuert.
Genau.
Ja. Wir sind sehr gespannt. Ja, als ehemaliger Holsteiner ist das manchmal so. Apropos ehemalige Holsteiner, noch ganz lustig. Es gibt ja immer, das wissen die eingefleischten Holstein-Fans, die so aus der Ecke Westring zum Stadion gehen, immer im Wissenschaftspark so einen mobilen Bierverkauf in einem umgebauten Linienbus. Den gibt es jetzt vor dem Hertha-Spiel auch mit besonderen Verkäufern.
Aha.
Finn Bartels, Patrick Herrmann und Sido Siedschlag schenken Bier aus.
Nach dem Spiel oder
vor dem Spiel?
Und wer geht denn noch zum ins Stadion?
Ja, das weiß ich auch nicht. Die machen wahrscheinlich einfach irgendwann dicht. Aber also da, wer da Lust hat, mal vorbeizuschauen, glaube ich, eine ganz nette Geschichte. Wer einmal den Fußballgott am Bierzapfhahn erleben möchte, der Erlös geht Finn Bartels Verein Fördelütten zu.
Cool.
Also das als kleinen Vorglühhinweis vielleicht.
Ja.
Könnte ganz nett werden. Könnte auch sehr voll werden.
Ja, das
werden uns das mal angucken.
Ja.
Dann am Sonntag. Aber das nur als kleiner Hinweis
Schön.
In Getränkefragen. sozusagen. Und dann im Stadion, also es ist der Fußballgott zapft Bier, der Flankengott kehrt zurück ins Holsteinstadion und der Fluppen-Jesus steht vorne im Berliner Sturm. Klingt alles nach einem hervorragenden Fußballnachmittag.
Ja, wird dann auch noch durch die Anwesenheit vom ehemaligen Knipser Demigustinas veredelt, der auch auf der Tribüne sitzt und auch schon einen Tipp für das Spiel abgegeben hat, den verrate ich aber nicht. Der steht dann demnächst bei Online, kein Online oder kein Print.
Das ist ja Clickbaiting jetzt hier, ne?
Ja.
Dafür sind wir da.
Ja. Crossover.
Crossover. Crossover Clickbaiting vom Digital.
Ja. So, und jetzt bin ich wieder raus.
Lassen wir das.
Genau.
Moderne Fragen mit Opa. Ne?
Ja,
genau. Wir haben es immer noch nicht geschafft, diese Kategorie einzuführen. Das müssen wir auch irgendwann nochmal machen. Moderne Fragen mit
das
Opa.
Das ist aber sowas. Das war jetzt was.
Was ist ein Clickbait?
Ja, mehr als zwei von diesen Ausdrücken hintereinander, dann brechen bei mir alle Synapsen zusammen. Echt.
Also bevor dem Experten hier der Kopf wegraucht. Gucken wir auf den Sonntag, freuen uns auf den Sonntag. Wir sind für euch mit dabei mit dem Live-Ticker schon während des Spiels und der Nachberichterstattung dann mit Kommentar und so weiter. Nach der Partie Anstoß 13:30 im Holsteinstadion. Die alte Dame zu Gast an der Förde. Hätte eigentlich was, wenn der alte Raddampfer aus Berlin über die Ostsee nach Kiel gefahren wäre.
Jetzt wird's
verrückt. Lassen wir das. Habt Spaß, Opa, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir gucken uns das an und nächste Woche
Spannung.
Genau, nächste Woche sprechen wir darüber, wie Gott und Jesus und Gucci und alle sich im Holsteinstadion geschlagen haben.
So ist es.
So ist es.
Und am Bierwagen.
Genau. Bis dahin, macht's gut.
Ciao.